Lektion Nummer 8, Jeremia und Klagelieder, das Gericht auf Juda naht und kommt. Naht und kommt, ja, weil in zwei Büchern, die von Jeremia geschrieben wurde, und das erste prophezeit das Kommen des Gerichts und Klagelieder klagt, dass es gekommen ist. Ne? Gut, lasst uns mal zusammen hier diesen Vers lesen, Jeremia 7, 23 und folgendes. Gehorcht meine Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein, und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Aber sie gehorchten nicht und neigten ihr ihre Ohren nicht zu, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens, und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Jeremia 7, 23 und folgendes. Ja, jetzt können wir schon spüren, so wie das Klima sozusagen im Buch Jeremia ist. Ne? Das, wie auch in anderen Propheten, die wir schon in den vorherigen Lektionen studiert haben, sehr, ich sage mal so, sehr mit Gericht, sehr mit Rufe zur Buße geladen. Ne? Lass uns mal schauen auf die Tabelle auf der Seite 5 und 6, wie, was wir auch immer tun, damit wir so, so eine Ahnung bekommen, wann wurde dieser Buch geschrieben oder wann lebte Jeremia. Und wir sehen hier, ne, Seite 6, ungefähr jetzt in der Mitte, würde ich sagen, ne, bisschen etwas höher als der Mitte, Jeremia unterstrichen, weil er ein großer Prophet ist. Die großen Propheten habe ich unterstrichen. 626 bis 586, eine lange Zeit. Leider konnte ich hier nicht auch diese Zeiten zeichnen in dieser Tabelle. Das heißt, Jeremia, der hat gearbeitet bis nach der Zeit, als Juda gefangen wurde. Eine lange Zeit, 40 Jahre lang. Und das kann man in dieser Tabelle nicht so gut zeichnen. Es gab Propheten, die nur jetzt ein Jahr lang prophezeit haben und andere 40 Jahre. Und in der Tabelle wird das jetzt nicht so deutlich. Ne? Aber okay, darum sollen wir auch das merken, wie lange ein Prophet prophezeit hat. Gut, auf Seite 56, ja, auch ein großer Prophet, wie gesagt, Jeremia, einer der großen Propheten, einer der Propheten, die jetzt zig Kapiteln hat, 40 Kapiteln, wie jetzt Jesaja und Hesekiel und so. Daniel hat auch mehr als 10 Kapitel. Und eine Besonderheit von Jeremia, er wurde vor seiner Geburt auserwählt und in seiner Jugend berufen zu einem doppelten Dienst. Die Propheten hatten meistens einen einfachen Dienst, das heißt die Sünde aufdecken und zur Buße rufen und sagen, Leute, ihr Sünder, bekehrt euch. Das heißt in diesem Sinne, einfachen Dienst zu sagen, bekehrt euch. Aber Jeremia, der spricht oft auch über Heil, was einige Propheten auch haben, so dieser Nebengeschmack, ja, nicht nur Gericht, das heißt, das Gericht kommt, aber es kommt nicht mit dem Ziel, das Volk endgültig zu zerstören, sondern es ist eine pädagogische Maßnahme, damit das Volk sich dann später bekehrt, damit es dann zurückkommt und damit es dann bessere Zeiten kommen später. Warum dieser doppelte Dienst? Richten und segnen, zerstören und erbauen. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen, Jeremia 1,7?
Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Jeremia 1,7.
Dieses Problem hatten viele Männer Gottes, zum Beispiel der Apostel Paulus, der redet oft in seinen Briefen, Paulus, Apostel Gottes, nicht von Menschen und so weiter. Das heißt, er verteidigt seine Berufung. Und jetzt zum Beispiel, er schreibt an Titus und sagt, niemand soll dich missachten und so. Viele Männer Gottes hatten dieses Problem, dass man sie nicht ernst genommen hat oder dass sie selbst nicht sich ernst genommen haben. Ne? Einige haben von sich selbst gedacht, aber ich bin so ungebildet oder ich bin jung oder ich bin zum Beispiel wie, mir fällt gerade der Name nicht an, der gerufen wurde, ein anderes Volk zu besiegen mit 300 Mann. Das war der
Gideon.
Und der hat auch gesagt, ja, aber ich bin der Jüngste meines Stammes und so, und mein Stamm ist das Kleinste und so weiter. Viele Leute, viele Propheten oder Apostel hatten dieses Problem. Die dachten, ja, ich, ne, der Arme, niemand hört auf mich. Ja, ist dann auch wahr, wenn man ein Mann Gottes ist und eine Frau Gottes ist, dass viele Leute nicht auf uns hören. Ist immer so. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Leute jetzt sagen, ja, Mann Gottes, gut, ne, lass uns auf dich hören. Ne? Und noch schlimmer, weil wenn Gott jemand beruft, wie kann man diese Berufung dann nachweisen? Weil jetzt sagen wir so, wenn einer ein Pfarrer einer Religion ist, ein katholischer oder evangelischer Pfarrer, dann hat er einen Dienstausweis. Und er hat dann auch einen Talar oder so, womit er dann zeigen kann, so schaut her, ich habe jetzt eine Berufung, ein öffentlicher Amt. Ich bin ein Mann Gottes. Ne? Und viele fallen da rein und sagen, oh, schau mal, okay, der hat dann sein Ausweis, er wurde ordiniert und so, er ist ein Mann Gottes, weil er, ne? Und ja, hier müssen wir uns den Kopf kratzen und sagen, ja, die Apostel, Jesus Christus selbst und die Propheten im Alten Testament, die hatten keinen Dienstausweis, ne? Und Jesus und die Apostel, die hatten auch keinen Talar und so und keine kirchliche Ordination, ne? Was hatten die dann? Die hatten nur die Aussage, ja, ich wurde von Gott ausgesendet. Ich bin Ausgesandter Gottes, ein Apostel. Das Wort Apostel bedeutet das, Ausgesandter. Ich bin ein Ausgesandter Gottes. Wer glauben will, soll glauben. Wer nicht glauben will, ist sein eigenes Problem. Und Jeremia hat gesagt, aber ich bin so jung. Ne? Aber Gott hat gesagt, nee, du gehst hin und du sprichst. Du gehst hin, du sprichst und wer dich hören, wer dieses Wort respektiert, der wird es respektieren. Und er war viele Jahre lang Prophet, 40 Jahre lang. Er hat prophezeit, während 5 Könige regierten. Und ja, das ist eine, ich sage mal so, eine tiefe Erfahrung, ein Prophet Gottes zu sein. In meiner Jugend hatte ich irgendwann auch mal gesagt, Gott, ich will ein Prophet sein. Und ja, eigentlich ist lobenswert, wenn man sowas denkt oder betet, weil ja die Welt braucht Propheten. Die Menschen brauchen Propheten, die Menschen brauchen Leute, die ihnen ja die Sünde aufdeckt, die denen hilft, sich zu bekehren und so weiter. Aber die Propheten haben es wirklich nicht leicht, weil die stören die Leute, die sind Spaßverderber, wie gesagt. Und er predigte während der letzten Phase vom Untergang des Südreiches und das erste Jahr der Gefangenschaft in Babylon. Interessant ist, dass er nicht in Gefangenschaft musste. Es wurde ihm erlaubt, im Land zu bleiben. Interessant, weil er war ein Mann Gottes. Er hat sich ferngehalten von Sünde. Er war ein vorbildlicher Mann, vorbildliches Mensch. Und der hat gesagt, Leute, die Strafe für eure Sünde ist, ihr werdet gefangen genommen werden. Er selber wurde nicht gefangen. Sehr interessant, diese Tatsache. Wie Gott seine Nachfolger, wie seine Glaubenden, die an ihn glauben, schützt von seiner eigenen Strafe. Ne? Das heißt, vielleicht gab es auch andere Leute, die an Gott glaubten und nach Babylon verschleppt wurden. Weiß ich nicht. kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber es ist hier zumindest ein Beispiel, ein positives Beispiel, dass Gott gerecht ist, dass Gott sagt, wie jetzt zum Fall von Lot, ne? Lot, der war gerecht, obwohl er auch seine Fehler hatte, aber er war gerecht und lebte unter die Sodomiter. Und Abraham hat Gott gefragt, ja, wenn es so und so viele Glaubende sind, wirst du die Stadt zerstören? Dann hat er gesagt, nein. Aber er hat Lot da rausgeholt mit seiner Frau und mit seinen Töchtern. Seine Frau hat gezeigt, ihr Herz war noch geklammert an diesen Wohlstand. Nur Lot und seine Töchtern wurden gerettet. Aber sie wurden gerettet. Das heißt, Gott ist gerecht. Er zerstört den Gerechten nicht mit den Ungerechten. Ist ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele dafür. Und hier, Jeremias ist auch so ein Beispiel. Unbequem. In vielen Propheten habe ich immer diese Überschrift gemacht. Unbequem. Weil ja die meisten Propheten haben doch diese Aufgabe, Spaßverderber zu sein. In Klammern. Ne? Spaß, das heißt, weil die Menschen gesündigt haben und Gott vergessen haben und viele Böses getan, wie wir gleich sehen werden. Und Jeremia, der sah das vorherkommen. Er sah das. Er spürte das in seinem Geist. Wie ich selber hatte auch diese Erfahrung oft gemacht, dass ich in meinem Geist gespürt hat, was bestimmte Leute erwartet. Ich habe in Bezug zu bestimmten Leuten ganz stark in meinem Herzen das Gefühl, ja, wenn diese Person so weitermacht, dann wird Schlimmes passieren. Und diese Erfahrung ist kompliziert, ja, weil der Prophet leidet. Er sieht, dass die Leute in Richtung Abgrund laufen. Er sieht, er will sie warnen, aber die Leute wollen das nicht hören. Was machen die Leute mit Jeremias? Haben ihn in einem Gefängnis geworfen und in einen in einer Grube voll Schlamm, ne? Haben ihn da reingeworfen und haben seine Schriften verbrannt. Der König, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der König, der zu dieser Zeit lebte, wo er das geschrieben hat, und der König hat seine Schriften ins Feuer geworfen. Und dann hat er gesagt, Baruch sollte das alles wieder schreiben, eine Kopie davon machen. Eine Kopie. Hallo? Ja, die Juden hassten ihn, ne, weil er Versklavung verkündete. Und die Heiden hassten ihn auch, weil er die zukünftige Befreiung vom Volk Gottes vorhersagte und den Niedergang der Heiden. Viele Kapitel vom Buch Jeremia sind zielen auf andere Völker. Ich denke so, ich schätze mal so 10 ungefähr. Kapitel vom Buch Jeremia sind Prophezeiungen gegen andere Völker, auch gegen die Babylonier. Wie gesagt, letzte Lektion hatten wir das besprochen. Gott hat die Babylonier benutzt, um die Juden zu strafen, aber die Babylonier waren auch nicht besser als die Juden, sogar schlimmer, und Gott hat die Babylonier dann später auch gestraft. Und alle hassten Jeremia, ne? Nicht Chris, aber Jeremia. Ne? Okay. Der Arme. Gut, dass er nicht verheiratet war, dass Gott ihm verboten hat zu heiraten, ne? Weil das ist auch kompliziert. Wenn man verheiratet ist und Kinder hat und dann ein Prophet ist, dann leidet die ganze Familie. Ne? Das sind die Verfolgung und Verleugnung und so weiter. Ne? Gott hat ihm verboten zu heiraten, und das war auch ein prophetisches Zeichen, zu sagen, dass Gott das Volk nicht mehr als seine Braut betrachtete, ne, weil immer diese Ehe, immer Ehe ein Symbol für die Beziehung zwischen Gott und das Volk, wie zum Beispiel Hosea, ne, Hosea hatte dieses prophetische Zeichen, dass er diese Hurenfrau geheiratet hat, um zu zeigen, wie das Volk jetzt, ne, Gott untreu war, und hier sagt Gott, heirate überhaupt nicht, ne? Um zu zeigen, ja, Volk und Gott sind nicht mehr ein Paar. Ne? die sind nicht mehr ein Paar, prophetisch gesagt. Ein ganz starkes Symbol. Ja, das Thema des Buches Buße und Reue, wie auch die meisten anderen Propheten. Aber natürlich ist nicht das Ziel des Propheten, wie immer, erklären, dass Gott jetzt irgendwie das Volk hassen würde oder so. Ne? Nein, Gott möchte, dass das Volk sich bekehrt. Gott will, dass das Volk sich bekehrt. Gott sagt, ihr werdet bestraft. Ne? So ähnlich, ich sage mal so, wie jetzt ein Kind, das nicht gehorcht, das dann jetzt kam, ne, irgendeine Strafe bekommt, 2 Tage ohne Handy oder sowas in der Art, oder Fernsehverbot für ein paar Tage oder sowas in der Art. Eine Strafe, damit es lernt zu gehorchen. Damit es lernt, dass es nicht gut ist, was es getan hat. Das war immer das Ziel Gottes mit allen Strafen. Aber das Volk hat es nicht verstanden. Die, wie hier geschrieben hat, leider hielten die Könige, ihre Offiziere und viele Volksleute die Botschaft Jeremias für zu negativ, in Klammern. Weil dieses Wort hört man bis heute oft, dieses Wort, ja, zu negativ. Das heißt, die Leute wollen immer positive Botschaften. Die Leute wollen immer, dass man hier Honig auf den Mond streicht. Ne? Ja. Die wollen immer, dass man sagt, ja, Gott segne dich. Ne? Und Gott will nur das Beste für dich. Ich habe noch eine Predigt heute gehört. Ja, Gott will nur das Beste für dich. Ne? Ist irgendwo auch wahr. Gott will nichts Böses für uns. Aber das Beste, was Gott für uns will, ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir heilig sind. Das ist das Beste, was Gott von uns will. Ja, das ist gut. Ist gut, wenn wir heilig sind. Ist gut, wenn wir ohne Sünde sind. Ist gut, wenn wir gute Menschen sind, voller Güte und Gnade in unser Herzen. Aber wenn die Menschen dieses Wort hören, Gott will nur das Beste für dich, was denken die meisten? Gott will mir viel Geld schenken, eine neue Lamborghini oder sowas in der Art. Ne? Die Menschen verstehen das falsch. Gott will nur das Beste für dich, bedeutet ja, er will tiefe Gemeinschaft mit dir haben. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Ja, darum will Gott und nur das Beste für uns. Und darum musste dann Gott auch die Leute dann, ich sag mal so, einen Denkzettel verpassen mit dieser Strafe, wie diese, ne, dass die Babylonier die angegriffen haben, die, ne, und so. Damit die Leute denken, ja, was ist dann wichtig, ne? Kehr zurück zu Gott. Und hier habe ich ein kleines Paket erstellt von spezifischen Sünden. Weil ja, es gibt die geistlichen Sünden, wie hier Verunreinigung des Tempels. Die Priester da opferten den Baal und gleich danach opferten sie den Herrn. Ne? Das war sehr schlimm. Stellt euch das mal vor. Wenn wir jetzt in einer Kirche, ich sag mal, von 7 bis 9 jetzt ein satanistisches Gottesdienst machen und von 10 bis 12 ein Gottesdienst zu Jesus oder so. Ne? Das wäre ganz schlimm und absurd. Ne? Aber das haben die dann gemacht. Die opferten Baal und gleich danach opferten sie Jehova. Und für den war alles gut, war alles in Ordnung, war alles richtig, weil die haben immer gedacht, ja, ich sag mal so, eine Kerze anzünden für jeden Heiligen sozusagen. Ne? Wenn Baal nicht hilft, dann hilft Jehova. Und wenn Jehova nicht hilft, dann hilft Baal. Das heißt, ein Opfer für jeden. Das war in unseren Augen total schlimm, aber die haben gedacht, kein Problem. Und darum verglich er Juda mit einer Hure. Wolfgang, würdest du bitte hier lesen, Jeremia 2,20? Ja, das heißt, was ist eine Hure? Ne? Eine Frau, die jetzt, sagen wir so, für Geld mit jedem ins Bett steigt. Und genau jetzt übertragen im geistlichen Sinn. Die Priester, die opferten dem Baal und Jehova, weil sie das Geld im Visier hatten. Die haben gedacht, ja, Baal ist der Gott der Fruchtbarkeit, der, wenn wir denen opfern, dann schenkt ihr jetzt gute Ernte und so, dann haben wir viel Geld. Ne? Und Jehova, der kann uns auch helfen gegen Krankheiten und unsere Tiere schützen und so, dann haben wir wieder viel Geld. Ne? Das heißt, die haben das Geld im Visier und darum haben sie jeden Gott ein Opfer gebracht. So ähnlich wie eine Hure, die jetzt mit jedem Mann ins Bett steigt, weil sie das Geld will. Eigentlich liebt sie gar keinen. Und auch so diese Priester, das Volk, die liebten gar keinen Gott. Ihr Herz liebte gar keinen Gott. Die wollten nur das Geld. Ne? Zwei Götter waren, will ich hier erwähnen, Baal und Moloch. Menschenopfer wurden dieser Götzen, Opfer mit F, wurden dieser Götzen gebracht, bis hin, dass Eltern ihre eigenen Kinder verbrannten. Ganz schlimm. Ja, die Leute sind so materialistisch, so geldversessen, dass sie ihre eigenen Kinder verbrannten, damit sie immer mehr Segen in Klammern hatten von Moloch. Und auch, sie beteten auch eine sogenannte Königin des Himmels. Und diese Göttin, die hat sich also durch die ganze Geschichte der Menschheit durchgezogen. Bis heute beten viele diese Königin des Himmels an. Königin des Himmels. Merkt euch ganz klar dieses Wort. Ne? Das taucht auch in Deutschland heute manchmal auf. Will ich hier nicht zu sehr konkret werden. Ihr müsst es selber rausfinden, was ich meine. Der Andreas lacht ja schon, er hat es schon kapiert, was ich meine. Ja. Und diese Sünden, diesen Götzendienst, hat sich dann auch moralische Folgen hinter sich gezogen. Eine Ungerechtigkeit, Gewalt, Untreue in eheliche Beziehungen. Ja, das heißt, ich habe noch heute nachgedacht über die 10 Gebote. Es steht, ich bin der Herr, dein Gott. Du wirst nicht töten, du wirst nicht ehebrechen und so. Das heißt, wenn Gott unser Gott ist, wenn der Schöpfer, wenn Jehova unser oder Jahwe unser Gott ist, das heißt, wenn wir ihn fürchten und lieben und wenn er in unser Herz ist, dann werden wir nicht töten, nicht ehebrechen und so, weil er uns verändert. Und die Götzen, die machen das, ich sag mal so, das gleiche Prinzip, nur umgekehrt. Die machen aus Menschen Ungerechte, das heißt Menschen, die anderen unterdrücken, anderen missbrauchen, andere ausnutzen und Gewalt ausüben auf andere Menschen und untreu sind in eheliche Beziehungen und Unzucht treiben etc. Das sind die Folgen vom Götzendienst. Ne? Dann ist es ganz klar, jeder Gott bewirkt etwas in den Herzen der Leute, die ihn anbeten. Gut, nächste Überschrift, Jeremia warnt vor falscher Zuversicht. Hatten wir schon kommentiert letztes Mal. Viele sagen, wir haben doch den Tempel und der Tempel, der ist so heilig und ja, Gott würde nie erlauben, dass dieser Tempel zerstört wird, weil er sich so sehr um Jerusalem kümmert, weil er sich so sehr um diesen Tempel kümmert und weil dieser Tempel am Herz Gottes liegt. Ne? Die merken nicht, wie lächerlich das ist, weil Gott liebt nicht einen Haufen Steine. Auch einen Haufen Gold liebt Gott nicht. Ja, Gott ist der Inhaber allen Goldes, der Welt, der ganzen Welt. Gott hat aber Tonnen, aber Millionen Tonnen Gold. Ne? Und ihm interessiert das nicht. Für ihn ist alles nur ein Haufen Metall, ein Haufen Schrott. Aber die Leute dachten, nee, heiliger Tempel, alles mit Gold überzogen und so. Ne? Gott wird sicherlich erlauben, dass man es zerstört. Ne? Für Gott, ne? Sollte dieser Tempel nur jetzt ein Mittel sein, um den Leuten Ehrfurcht näher zu bringen. Aber die haben das missbraucht. Die haben gesagt, wir müssen Gott nicht ehren. Wenn wir den Tempel haben, ist alles gut. Und darum hat Gott gesagt, nee, ihr werdet mal sehen. Ihr werdet sehen, dass diese Haufen Steine alle zu Boden fallen werden. Ne? Weil das Volk den Bund nicht hielt, lehnte das Volk es ab, die Sünde zu bereuen. Deswegen wurde die Strafe unvermeidbar. Gott würde sie vor Babylon nicht schützen. Und die einzige Hoffnung wäre, die Stadt an Babylon zu ergeben. Sehr interessant, dass er das sagt. Er sagt, Leute, hört zu, ihr werdet bestraft, weil ihr den Bund nicht gehalten habt, weil ihr euch nicht bekehren wollt. Ihr werdet bestraft. Aber wenn ihr die Stadt freiwillig an Babylon hingeben, dann wird die Stadt und der Tempel verschont. Ja, weil das wäre quasi eine letzte Erkennung von Sünde, eine Buße im letzten Moment, zu sagen, okay, wir erkennen, dass die Babylonier uns strafen werden. Das heißt, dass Gott durch die Babylonier uns strafen wird. Wir erkennen das und darum geben wir auf. Und das Volk hat wieder nicht Buße getan, wieder nicht erkannt, dass sie die Strafe verdient hatten. Und da haben sie gesagt, nein, wir kämpfen gegen die Babylonier. Und dann sind die Babylonier gekommen und alles zerstört. Tatjana, würdest du bitte hier Jeremia 52, 12 und folgendes lesen, auf der nächsten Seite?
Ja, mein Gott, aber am 10. Tag des 14. Monats war das 19. Jahr des Königs Nebukadnezar, des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, der vor dem König von Babel stand, nach Jerusalem, und er brannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem nieder. Und jedes Haus der Vornehmen verbrannte er mit Feuer. Jeremia 52, Vers folgendes.
Ja, alles verbrannt, alles. Tempel und die wichtigsten Häuser, Haus des Königs und alle Häuser, alles wurden verbrannt von den Babyloniern. Alles wurde verbrannt. Das heißt, welchen Hass hatten die Babylonier auf die Einwohner Jerusalems in diesem Moment, dass die das gemacht haben? Ne? Welchen Hass? Und woher kam dieser Hass? Kam aus Gott. Gott hat denen aufs Herz gelegt, ihr sollt die Jerusalemiter hassen. Ne, sowas passiert öfter, sagen wir so, dass man jetzt eine bestimmte Person besonders liebt oder eine bestimmte Stadt nicht mag oder so. Zum Beispiel jetzt, wenn jemand ein Missionar sein will, dann bekommt er auf sein Herz eine bestimmte Liebe für ein bestimmtes Land, versteht ihr? Ne? Ich liebe das Land so und so, sagt einer, der eine Berufung hat, ein Missionar zu werden, weil Gott ihm diese Liebe aufs Herz gelegt hat. Und umgekehrt hier die Babylonier, die hassten jetzt Jerusalem und haben alles zerstört, weil Gott ihnen das aufs Herz gelegt hat. Gut, nächste Überschrift, Hoffnung geht über die Strafe hinaus. Ja, das Ziel der Strafe war immer, dass das die Leute dann endlich irgendwann merken, dass es nur eine Methode war, die Gott benutzt hat, um das Volk zurückzurufen. Die Hoffnung geht weiter, einerseits durch den Vertriebenen selbst. Sie sollten sich mit ihrer Lage abfinden, bis die von Gott bestimmte Zeit erfüllt wäre. Das heißt, die Leute, die jetzt nach Babylon verschleppt wurden, Jeremia sagt denen, Leute, hört zu, ne? Niedrig fliegen, wie sagt man auf Deutsch, ne? Demütigen, die Lektion lernen, merken, dass die Strafe, die verkündigte Strafe jetzt wirklich gekommen ist. Das war eine Strafe, habt ihr das gemerkt? Ne? Das war eine Strafe, jetzt demütig in Babylon leben. Es wird nichts bringen, jetzt zu rebellieren und versuchen, ihren Aufstand zu machen, wird es nichts bringen. Lebt zuerst mal 70 Jahre in Babylon. Andreas, würdest du bitte hier den nächsten, Jeremia 29, 10, ja.
Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Jeremia 29, 10, folgende.
Ja, hier, ganz klar. Ganz klar, das heißt numerisch 70 Jahre. 70 Jahre, das wurde hier vor das Exil, ne, vor die Verschleppung geschrieben. 70 Jahre. Und man weiß, dass Daniel irgendwann auf dieser Schrift gefunden haben muss. Weil Daniel dann angefangen hat zu beten und hat gesagt, Gott, die 70 Jahre sind jetzt vorbei. Wirst du deine Prophezeiung erfüllen, deine Versprechen erfüllen? Ne? Daniel ging ins Gebet mit dieses Wort. Das ist Gott. Jetzt die 70 Jahre. Ne? Was Jeremia prophezeit hatte. Punkt Nummer 1. Ne? Die Hoffnung geht weiter durch die Vertriebenen. Die sollten 70 Jahre warten. Leute, wartet 70 Jahre, demütigt euch und dann wird alles wieder gut. Punkt Nummer 2. Die Hoffnung geht weiter durch ein geistlicher Bund im geistlichen Reich Gottes. Wolfgang, würdest du bitte hier Jeremia 31, 33 lesen?
Das ist der Bund, den ich mit dem auf Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes legen, hinlegen und es auf ihre hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Gott sein. Jeremia 31, 33.
Ja, einen neuen Bund, einen geistlichen Bund hat Gott versprochen durch Jeremia. Dieser Bund hat sich in Christus erfüllt. Das lesen wir in Hebräer 8, Verse 7 bis 13, 12, Verse 22 bis 24 und ganz viele, viele andere Texte im Neuen Testament. Dieser neue Bund, darum heißt es auch Neues Testament, weil das Wort Testament kommt aus der lateinischen Sprache und es ist eine Übersetzung für das hebräische Wort Bund. Ne? Das neue Bund in Jesus. Ein Bund, was jetzt nicht durch eine äußere Religion sich ausdrückt, sondern dadurch, dass das Gesetz Gottes in das Innerste auf ihre Herzen gelegt werde, der, die an Gott glauben. Und das ist der Unterschied zwischen heute und im Alten Testament, dass der Heilige Geist auf uns ausgegossen wird und wir der Wille Gottes auf unsere Herzen bekommen. Jeremia 23, 5 bis 6 sagt das Kommen des Messias vorher. Er wird beschrieben als einen Spross Davids, der König, der mit Weisheit und Gerechtigkeit regieren wird. Christus wird endlich von Israel als sein wahrer Messias erkannt werden, weil er seine Erwählten errettet. Tatjana, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Ja, siehe, es kommen Tage, es spricht der Herr, da werde ich den David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, der man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jeremia 23, 5 und folgende.
Halleluja, ne? Ein Spross Davids. Das wird immer wieder im Neuen Testament betont, dass Jesus jetzt zuerst mal ein leiblicher Nachfahre Davids ist, aber auch dass er die Funktion Davids als König Israel, das heißt der König derer, die an Jesus glauben, die an Gott glauben. Gut, auch wenn die Strafe sehr streng aussieht, verheißt Gott Juda die Wiederherstellung und die Rückkehr Judas zu das Land, das er ihnen gegeben hatte. Kapitel 29, Vers 10. Das letzte Kapitel erzählt, wie Babylon Jerusalem einnimmt. Ja? Alles geht so in Richtung Ende, Richtung Zerstörung, Richtung der Einnahme Jerusalems. Und das letzte Kapitel beschreibt das. Höhepunkt. Das Wort Herz kommt 71 Mal vor. Das Problem des Menschen liegt im Herzen. Nur Gott kennt das Herz, nur Gott ändert das Herz. Immer wieder betonen die Propheten, dass das geistliche Aspekt des Glaubens. Gott interessiert sich nicht, ne, jetzt um Opfern oder so. Die haben gedacht, ja, wenn wir jetzt viele Opfern bringen, ne, wir haben einen schönen Tempel und wir bringen viel Opfer und dann ist alles gut. Ne? Und Jeremia sagt, Leute, hört zu, das Problem, ne, der Kern der Sache liegt im Herzen. Wie auch Jesus, ne, gesagt hat, aus dem Herzen kommen die ganzen Sünden. Und Jeremia, ne, er sagt das Gleiche, aus dem Herzen. Gott kennt das Herz. Es bringt nichts, wenn ihr zum Tempel geht und ganz schön und geschmückt und gekleidet und sauber und das und das und das und viel spendet etc. Aber wenn ihr Herz böse ist, ne, Gott kennt euer Herz und Gott kann euch euer Herz auch ändern. Hier sehen wir ein paar Verse, die das Jeremia das redet. Gott kann unser Herz ändern. Nur Gott kann unser Herz ändern. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Ich denke Andreas, ne?
Auch wenn die Strafe... Nein,
hier, überaus trügerisch.
Überaus trügerisch, steht das denn jetzt?
Der Höhepunkt.
Höhepunkt, ne? Überaus
so. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Jeremia 17,9.
Gut. Wie sind wir hier in der Zeit? Wolfgang, würdest du bitte hier in Sach- und Worterklärungen das Wort Nieren suchen? Und wir suchen schon mal Damaskus auf der Karte. Ne? Damaskus auf der Karte. Gut. Ne? Ja, gut. In der Bibel wird das Wort Nieren benutzt, um das Gewissen zu verbildlichen. Oder, ne? Heute würde man sagen, ja, das Gewissen, das liegt in unserem Kopf, würde man heute sagen, in unserer Kultur. Früher haben die gesagt, die Nieren, wenn sie jetzt das Gewissen gemeint haben. Darum ist wichtig, dass wir immer diese Sach- und Worterklärungen suchen, weil jetzt uns ein deutschen Wörterbuch, ein modernen, ein aktuellen Wörterbuch uns das nie sagen würde. Ne? Darum ist wichtig, hier das Sach- und Worterklärung, das heißt ein Bibelwörterbuch suchen, ist ganz wichtig, ne? Weil vor 3000 Jahren war natürlich die Bedeutung einiger Wörter anders als heute oder hatten so eine Nebenbedeutung. Ne? Gut, Damaskus, wer hat es gefunden? Ja, und der, schau mal, ja, ob der die Kamera noch filmt.
Soll ich ausmachen?
Nein, lass an.
Damaskus ist nördlich von Samaria, ne?
Lass mal sehen, Damaskus. Ah, gut, ich hab's gefunden, ja. So, ja, Nordosten von Kanaan, sozusagen.
Ja.
Mhm. Habt ihr das auch gefunden? Ja. Ne? Gut. Ihr, Familie Bayer, habt ihr das gefunden?
Ja.
Gut, super. Dann... Nächstes Thema, Klagelieder. Klagelieder 3, Vers 22. Gnadenbeweis des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Halleluja. Klagelieder, das ist wirklich so eine Besonderheit, weil ja die Bibel, die hat viele Lobpreislieder, die Psalmen zum Beispiel, ne? Lobpreislieder. Wir sollen doch loben, wir sollen uns nicht beklagen. Ne? Aber Jeremia schreibt hier diese Klagelieder und die haben, ne, soweit ich das verstanden habe, nicht das Ziel, dass man sich jetzt quasi beklagt und sagt, ja, wir Arme, wir, ne, sind so armselig oder wir leiden so sehr und so weiter, ne, so eine Art sich selbst jetzt die Hand auf den Kopf zu streichen, ne, wir arme, ne, nicht in diesem Sinn, ne. Er singt, ne, ich sag mal singt, ne, wie wir heute sagen würden, ne, weil heißt auch Klagelieder, ne, weil es so in einer poetischen Form geschrieben wurden und die, das war auch so ein Akrostikon, ein Abecedarius, das heißt, die ersten Buchstabe der Verse hatten immer mit dem Alphabet zu tun. Hier, die ersten drei Kapitel haben 66 Linien, das heißt, immer drei Verse haben die Buchstabe Aleph und die nächsten drei Buchstabe Bet und so weiter. Nach dem Alphabet. Und das sollte helfen, dass die Leute das auswendig lernen. Und warum sollen die Leute so ein trauriges Lied auswendig lernen? Immer wieder soll das Volk gerufen werden, sich zu bekehren, sich auf Gott zu richten oder an Gott zu denken. Und diese Strafe war auch ein Denkzettel, was Gott denen gegeben hat. Und dadurch, dass sie das dann gesungen haben oder gesprochen haben, gedichtet haben, nachgedacht haben. Ja, ist traurig, das ist schlimm. Schaut mal, Strafe ist nicht gut. Strafe sollte eigentlich nicht sein. Ja, Gott hatte so viele Propheten geschickt, zu sagen, Leute, bekehrt euch, sonst kommt Strafe. Und so, ne? Strafe sollte nicht sein, ist nicht gut. Gott liebt die Strafe nicht. Darum ist wichtig, nachzudenken. Ja, nachzudenken. Lass uns das auswendig studieren. Ich sage mal, wie die Juden das jetzt gedacht haben, damit wir nächstes Mal diesen gleichen Fehler nicht machen. Ne? Das ist das Ziel. Tatjana, würdest du bitte hier Klagelieder 1, Vers 1 lesen?
Klagelieder?
Hier auf der Seite 60 in der Mitte.
Ach, wie einsam ist doch jetzt die Stadt, die einst so starke Bevölkerung war, sie ist zur Witwe geworden, wie groß war unter den Völkern. Die Fürsten, die Hauptstädte muss nun Frondienste leisten. Klagelieder 1:1.
Ja, das Buch offenbart die Liebe und die Trauer des Herrn für sein Volk, das er selber züchtet. Jeremia hat es gleich nach der Zerstörung Jerusalems, am Anfang der babylonischen Gefangenschaft, geschrieben. Amen.